Ja, liebe Brüder und Schwestern, ich grüße Sie und euch alle recht herzlich zu dieser Bibelstunde, die erste nach den Sommerferien. Ich freue mich, hier zu sein und freue mich darüber, dass wir heute weitermachen dürfen und können, in dem, was wir begonnen haben vor den Sommerferien, nämlich ein Stück weit die Bibel zu erforschen, zu erkunden über den Heidelberger Katechismus. Also wir schauen so ein ganz eigentümlicher Zugang halt nicht, dass man sagt, halt, man lässt sich so ein Stück weit lenken über ein bestimmtes Thema zu den Bibelstellen hin. Und das wollen wir auch heute Abend tun. Wir wollen uns heute Abend über eine ganz spezielle Frage Gedanken machen, über die Frage 86. Und zwar, die befasst sich mit einem ganz wichtigen theologischen Thema, nämlich dem Verhältnis von Glauben und Werken. Ich bin jetzt, glaube ich, der Einzige, der auch mit Theologie studiert hat. Wenn die anderen Theologen werden, die würden jetzt alle sagen, boah, nämlich das ist so eins der meistgehassten, aber auch meistgebrauchten Themen, wenn dann so dogmatische Klausuren geschrieben wurden, nicht über so einen Satz, dann schrieben die Professoren hin, halt nicht, erläutern Sie das Verhältnis vom Glauben und Werken christlichen Glauben. Das ist nur ganz schwierig, haben wir das auch. Aber wir wollen uns näher an diesem zunächst einmal sehr einfach klingenden Thema halt heute Abend in dieser Bibelstunde. Ich würde gleich mit einer Andacht beginnen, aber ich möchte zuvor was in eigener Sache sagen. Halt, eben haben einige auch gefragt, wie geht es Ihnen denn, was er da zu halten? Dann haben sie gesagt, okay, da schon wieder mit der rechten Hand die Hand schütteln und sowas. Einmal möchte ich sagen, ganz lieben Dank für alle Gebete, die Sie und die ihr für mich gesprochen habt. Halt nicht. Also da bin ich ganz dankbar für und da kann man auch den Genesungsfortschritt feststellen. Es ist jetzt 5 Wochen her, dass ich operiert worden bin und ich war in einem kleinen Krankenhaus oben auf Usedom und da war ich mir eigentlich auch gar nicht so sicher, ob so in dieser kleinen Klitsche das alles gut und richtig sein sollte, aber ich habe es dann gewagt und war jetzt zur Nachuntersuchung hier nochmal in einer ganz großen chirurgischen Praxis und dieser Arzt, der war Dienst tut, ein ganz erfahrener Mann, der 4 angestellte Ärzte bei sich hat, der war also voll des Lobes, ob die ganz moderne Operationstechnik, mit der da gearbeitet wurde. Ich habe ja nur Gips gehabt, sondern das ist alles genagelt und geschraubt worden. Und der sagt, also da haben sie einen ganz, ganz prima Operateur, da war ich sehr dankbar drum. Und jetzt bin ich seit 2 Wochen vor den Händen der Physiotherapie, halt nicht die Trainer an einem rum, halt nicht. Und so langsam geht es sogar bergauf. Also so Perspektive, wenn denn alles gut sein wird und alles sich gut weit entwickelt, dann wird so in einem halben Jahr so 95% der Kraft wieder da sein. Darauf vertraue ich drauf und da brauchen wir alle ein bisschen Geduld, aber vieles geht schon, Autofahren, Schreiben, Tippen und sowas alles. Und das wird der Rest auch noch kommen. Also das, wie gesagt, ganz kurz nur zu meinem Gesundheitszustand, weil einige von euch ihn gefragt haben, einfach dazu, wie gesagt, noch einmal lieben Dank für alle Gebete. Jetzt aber zu dem Wichtigen, nämlich zum Wort Gottes und zum Verhältnis eben von Glauben und Werken. Und da habe ich uns als Andachttext ein Wort mitgebracht aus Jakobus 1, Vers 22. Da heißt es: Seid aber Täter des Wortes und nicht Hörer allein, sonst betrübt ihr euch selbst. Seid aber Täter des Wortes und nicht Hörer allein, sonst betrübt ihr euch selbst. Wir wollen stille Minuten. Wir wollen dir von Herzen Dank sagen, dass wir uns heute Abend in deinem Haus oder in deinem Wort versammeln dürfen. Und wollte ich jetzt bitten, für diese Stunde, die wir zusammen sind, unter deinem Wort, dass du uns segnen wolltest durch dieses dein Wort. Dass du bei uns bist und dass du zu uns sprichst, jetzt durch die Andacht, aber nachher auch durch die Wortbetrachtung, auch wenn wir den Heidelberger Katechismus lesen werden, Herr. Sei du bei uns, sprich du uns an, aber auch ganz gezielt in unsere Situation hinein, möchte ich dich bitten, Herr, gib du uns Weisung oder was wir vielleicht auch anders machen können und sollen in unserem Glaubensleben. So segne du selber, Herr, das Reden und das Hören deines heiligen und lebendigen Wortes an uns allen. Amen. Seid aber Täter des Wortes und nicht Hörer allein, sonst betrügt ihr euch selbst. Das ist nicht nur der Text der Andacht, sondern im Prinzip steht er über der ganzen Bibelstunde heute. Und ich habe die Andacht zu Beginn überschrieben, das Verhältnis von Dogmatik und Ethik, so kann man das so ein bisschen theologisch geschliffener ausdrücken, Glaube und Werke. Sie wissen, in der Theologie gibt es 6 verschiedene Fächer, das Alte Testament, das Neue Testament, die Kirchengeschichte, die Dogmatik, die Ethik und die praktische Theologie. Und Dogmatik ist nichts anderes als die Lehre, also dass man wirklich die inhaltliche Lehre hat, worum geht es im Glauben. Und die Ethik ist eben, wie man den Glauben lebt. Also Dogmatik, was den Glauben ausmacht. Und die Ethik, eben, dass man das auch lehrt. Und darum geht es tatsächlich eben bei dieser Frage um Glauben und Werken. Natürlich ist es zu wissen, wichtig zu wissen, worum es im Glauben geht. Dass man die Bibel wirklich kennt. Alles das, was der Herr Jesus getan hat, was er gemacht hat. Aber genauso wichtig ist auch, dass man das lebt. Nicht nur, dass man das rezipieren kann, dass man sich daran zu Hause fühlt und ein Theologe ist. Wichtiger als das Wissen ist, dass man das auch anwendet, gut für das eigene Leben. Aber natürlich auch im Verhältnis zu anderen Menschen und gegenüber Gott. Und das spricht eben auch dieses Wort aus Jakobus 1 an. Das sagt ganz deutlich, Hörer sein ist wichtig, aber wir müssen auch Täter sein. Sowohl Dogmatik wie auch Ethik, sowohl Glaube und Werke. Aber häufig kommt das nicht vor. Und ich habe uns zwei Dinge mitgebracht, wo das nicht vorkommt, denn es gibt häufig Taten ohne Wort. Taten ohne Wort. Es gibt häufig ganz viel Ethik, aber keine Dogmatik. Ganz viel gut Menschtum, man hilft den anderen, aber gar keine Begründung, warum man es tun soll. Das erleben wir leider in vielen Bereichen unserer evangelischen Kirche in Deutschland. Da ist das Tun ganz wichtig. Dem anderen Menschen helfen, sich um Arme, Benachteiligte, sozial Ausgegrenzte zu kümmern. Ethische Werke zu tun. In vielen Bereichen erschöpft sich kirchliches Leben in Deutschland nur noch in den Taten. Da hört man dann nichts mehr von irgendwelchen dogmatischen Grundlegungen, die übrigens sagen, warum man die Ethik tut, sondern einfach nur, man vermeintlich das tut, was für den Gutmenschen richtig ist. Und dann entwickelt man manchmal in seinem Gutmenschentum auch Dinge, auch Taten, die gar nicht mehr verbindlich sind, die gar nicht mehr in Verbindung zu bringen sind mit der Bibel. Also diese ganze Frage der Homosexualität, über die wir uns immer wieder als Evangelikale dann aufregen, um das andere Leute in der Kirche zu machen, das ist deshalb, weil das so gut Menschen sind. Die wollen allen gerecht werden. Die tun das nicht, weil wir uns Evangelikale ärgern wollen, sondern wir sagen, ja, da gibt es auch Menschen, die sind ausgegrenzt, die empfinden anders als wir, aber für die wollen wir uns auch engagieren. Und deshalb tun wir das. Und die fragen dann nicht nur nach der Bibel oder sagen, das steht zwar in der Bibel, sondern wir müssen das weiterentwickeln. Nicht? Jesus war doch auch so, dass wir dann immer so verquer gesehen sind, aber das käme nur auf die Taten. Taten ohne Werke. Wenn man dann die Philosophie bemüht, die ganz schlauen Menschen, die sich Gedanken gemacht haben, darüber halt nicht, wie so das Verhältnis ist von Dogmatik und Ethik, die haben gesagt, da kannst du alles vergessen. David Hume hat einmal diesen Satz geprägt, there is no way from this toward. Also so wie Menschen sein sollen und so wie sie sind, nicht? Da gibt es keinen Zusammenhang. Damit negieren die alle menschliche Moral. Das sagt zum Beispiel auch Herr Nietzsche, er sagt, es gibt keine Moral. Und deshalb gibt es auch gar nichts, was mich eben dazu bringen könnte, irgendwie einen guten Menschen zu leben, sondern das Einzige, was für mich verpflichtend ist, dass es mir gut geht. Das sind die ganz harten, intelligenten Philosophen, die irgendwann sagen, könnt ihr alles vergessen, nicht? Aber die guten Menschen, so bei Kirchen zahlt nicht, oder auch in manchen Religionen, die sagen, wir müssen dem anderen nur was Gutes tun, nur mehr die Liebe, nur Gutes handeln. Taten ohne Wort, das führt zu Katastrophen. Das ist etwas ganz Schlimmes, was ganz Verqueres. Da fällt man runter, das hat mit Glauben nichts mehr zu tun. Taten ohne Wort. Aber das ist die eine Seite, von der man von viel erfahren kann. Die andere Seite ist genauso schlimm. Wort ohne Taten. Das gibt es auch. Die Leute, die sind ganz zu Hause in der Bibel. Die wissen so viel. Da vielleicht auch Herrn Jesus richtig lieb, aber es kommt nicht zu Taten. Dann sind sogar manchmal, ich sage das mal so ein bisschen klapsig, die schlimmsten Stinkstiefel, mit denen man zu tun haben kann. Ich erlebe das immer wieder, wenn ich mit Menschen spreche, die da und bei mir im Ausbildungsbetrieb, da war ein Meister, der überall von Herrn Jesus erzählt, aber das war der härteste und brutalste. Da war nichts zu sehen von der Liebe Gottes. Keine Taten der Nächsten. Und das ist genauso schlimm, wie Taten ohne Wort sind, Wort ohne Taten. Wenn man zwar auch alles weiß, was in der Bibel steht, aber das nicht anwendet, nicht im Verhältnis zu anderen und schon gar nicht auf sich selber. Dass man weiß, dass Jesus sagt, ihr braucht euch keine Sorgen zu machen. Dass der Jesus sagt, alle eure Sorgen werft auf mich, ich sage euch Wort. Aber wenn es dazu zukommt, dann sagen wir, jetzt schließen wir mal wieder die Bibel ein. Die geht ja nur für Mittwochsabends und sonntags morgens. Aber für die anderen Tage und Stunden in der Woche, dann gilt nicht mehr gerne alle Sorgen und dann macht das. Das ist das Problem, nicht wenn man das nicht in Verbindung bringt, wenn man nicht wirklich das umsetzt, nicht wirklich lebt. Da kommt es zum Glauben drauf an. Hör mal, jetzt Wissen um die richtigen Heilstatsachen halten, Wissen um die biblischen Inhalte, das ist ganz wichtig. Aber man muss es auch anwenden. Man muss auch daraus leben. für sonntags morgens im Gottesdienst, sondern ist fürs Leben. Wir sollen nicht nur Hörer des Wortes sein, sondern eben auch Täter. Sonst betrügen wir uns selber. Wir werden da gleich dazu kommen, das will ich an zwei Stellen nochmal erwähnen, halt, was Jesus sagt. Er sagt nicht, ein Baum, der gesund ist, der bringt Früchte hervor. Ein Baum, der krank ist, ja, der bringt keine Früchte hervor. Der wird abgehauen. Und so ist es auch bei lebendigem Glauben. Ein Glaube, der keine Früchte bringt, der keine Taten hat und nur Wort ist, der ist tot in sich selber, sagt die Schrift. Und es ist ganz wichtig, dass zum lebendigen Glauben eben auch die Taten dazugehören. Aber leider gibt es das auch, das Wort ohne Taten. Das sind eben die beiden Dinge, die man vom Pferd fallen kann, vom lebendigen Glauben. Einmal Taten ohne Wort und einmal Wort ohne Taten. Aber das, was es gilt zu leben, ist Wort und Tat. Wort und Taten. Es sind zwei Seiten einer Medaille. Die gehören miteinander zusammen. Wenn ich wirklich in der Bibel erkannt habe und gelesen habe, wie Jesus Christus ist, was Gott für uns getan hat in seinem Sohn, und wenn ich mit Heiligen Geist das verstanden habe, dann gilt es das auch zu leben. Das ist nicht nur meine Idee, nicht nur die Idee des Paulus, das ist auch Paulus, sondern immer, wenn ihr im Geist seid, so lasst uns auch im Geist leben, halt ganz wichtig, und setzt das auch um. Und wisst ihr, wir haben Zusammenhang. Wir wissen ja, warum wir gute Werke tun. Nicht irgendein Philosoph, oder eben zum Gutmensch, wenn man den fragt, ja, warum machst du das denn? Warum hilfst du denn hungernden Kindern in Afrika? Warum spendest du denn was? Warum ist das Geld nicht sehr für dich selber? Ja, dann war keine Argumentation, warum so was Gutes tun. Wir wissen das, weil der Jesus Christus unseren Auftrag gegeben hat, weil er so gelebt hat. Ich weiß, warum ich gute Werke tun soll. Das weiß ich ganz genau. Und so sollen wir leben. Wir sollen beides in Verbindung miteinander bringen: Wort und Tat. Denn wenn wir es nicht tun, dann betrügen wir uns selber und dann ist unser Glaube nichtig. Und so rufe ich uns noch einmal das Wort, was wir uns mitgebracht haben, als Anlagsheft, Jakobus 1, Vers 22. Seid aber Täter des Wortes und nicht Hörer allein, sonst betrügt ihr euch selbst. Amen. Wollen wir uns beten. Lieber Herr Heiland, dazu wollen wir dir Dank sagen, dass du uns dieses Wort geschenkt hast. Dafür wollen wir dir Dank sagen, Herr, dass du uns immer wieder rufst, Herr. Ich wollte Dank dafür sagen, dass du uns heute daran erinnerst, für unser Glaubensleben, dass eben auch Taten mit dazugehören. Ich möchte dich bitten, Herr, dass du uns das immer wieder schenkst, Herr. Dass wir nicht nur dein Wort recht verstehen, sondern dass wir es immer wieder auch umsetzen. Dir gegenüber, für unser Leben, aber auch gegenüber unserem Nächsten, Herr. Ich möchte dich bitten, einfach, dass du jeden Einzelnen heute Abend ansprichst, auch die Geschwister, die uns über das Internet zugeschaltet sind, ans Telefon, und dass du uns zeigst, Herr, wo du auch von uns als gläubigen Menschen die Taten sehen möchtest. So segne diesen Abend weiter in unserem Leben und unserem Glauben, Herr. Amen. Ich möchte gerne jetzt singen die 311. Noch bringt Jesu Vorbotschaft. Alle drei Liedstrophen. Thank you. ich sagte eben schon, dieses Verhältnis von Glaube und Werke, das ist auf den ersten Blick so ganz einfach, aber die Theologen stören immer alles, was ganz einfach ist. Das wird da ganz tief, wenn man theologisch nur tief genug gräbt. Und ich habe Ihnen da so fünf theologische, biblische Thesen gebracht, eben zu diesem Verhältnis, die nicht alle direkt so ineinander übergehen, die eben auch zu bedenken sind, weil die zum Teil sperrig gegeneinander sind. Die eine oder andere These ist auch in der Theologie, in der Kirchengeschichte immer wieder gegeneinander gestellt worden. Man hat immer wieder auch versucht, dann beispielsweise in der Jakobusbrief und das Matthäus-Evangelium so ein Stück weit gegen die paulinische Theologie auszuspielen, weil der eine vermeintlich nur das alleinselig machen des Glaubens betont, die anderen viel stärker eine Werkgerechtigkeit propagierten. Aber die Wirklichkeit ist, dass es ineinander geht, dass es ein System ist, dass die biblische Botschaft da nicht gegeneinander steht, sondern dass es wirklich ein Ganzes ist. Und man muss das Ganze sehen und alle biblischen Aussagen zu diesem Themenkomplex bedenken. Und die erste Aussage, die erste These, die ich mitgebracht habe, hat damals häufig darüber gesprochen, halt nicht der Glaube allein macht den Menschen gerecht, nicht die Werke, die er tut. Denn wenn wir da eins vor dem Heiland Jesus Christus stehen, dann ist es so, dass wir jetzt in diesem Kommentarlied nicht Stern aufstehen, ich schaue, alles nicht, damit vor und klingen, jaucht sich vor dir zu, nichts habe ich zu bringen, alles hervest du. Wir werden auf nichts irgendwie verweisen, rekurrieren können, da wird nichts angerechnet. Keine gute Leistung, keine Predigt, keine Kirchensteuer zahlen, nicht irgendein Engagement irgendwie in der Kirchengemeinde, was uns irgendwie von Fegefeuer irgendwelche anderen Dinge retten könnte, sondern allein der Glaube an Jesus Christus macht uns gerecht. Alleine, das betont die Bibel immer und immer und immer und immer wieder, nicht, dass es allein der Glaube ist. Eine Bibelstelle habe ich mitgebracht, Römer 3, Vers 28. So halten wir nun dafür, dass der Mensch gerecht wird, ohne des Gesetzes Werke, allein durch den Glauben. Eine der wichtigsten Stellen der Bibel, ganz wichtig halt. Also, es ist allein der Glaube, der den Menschen gerecht macht. Wie der Mensch gerecht vor Gott ist, da gibt es viele, viele Irrlehren halt nicht. Die einen erzählen, alle sind gerecht, nicht alle Verzögerungen, muss gar nichts mehr her. Dann ist Christus auch umsonst gestorben, nicht wenn alle gerecht sind. Wenn der Herr sowieso, wenn Gott alles vergibt, nicht, dann ist es nicht Golgatha sinnlos gewesen, halt, aber so eine Vorstellung gibt es halt nicht. Andere Menschen denken so ein bisschen halt nicht. Also, man muss nur viele gute Werke tun und dann ist man gerettet. Nein, die Bibel sagt es deutlich: nur der Glaube allein macht vor Gott gerecht. Das ist das Erste. Die zweite These, die scheint ebenso zu widersprechen. Der Glaube ist ohne Werke tot. Da lesen wir im Jakobusbrief: Was hilft es, liebe Brüder, wenn jemand sage, er habe Glauben und hat doch keine Werke? Kann denn der Glaube ihn selig machen? Wenn ein Bruder oder eine Schwester mangelt, hätte an Kleidung und einer täglichen Nahrung und jemand unter euch spärlich spräche zu ihnen, geh hin in Frieden und wärmt euch und sättigt euch, ihr gebt ihnen aber nicht, was der Leib nötig hat, was könnte ihnen das helfen? So ist auch der Glaube, wenn er nicht Werke hat, tot in sich selber. Wie gesagt, das ist so eine Stelle, da ist immer wieder versucht worden, so einen Widerspruch zwischen Jakobus und Paulus zu konstruieren. Dieser Widerspruch besteht nicht. Denn natürlich sagt auch Jakobus, Glauben macht selig. Aber was er eben sagt, zum lebendigen Glauben, dass er wirklich echt ist, da gehören eben die Werke dazu. Das gibt es nicht. Glauben ohne Werke, das gibt es nicht. Das ist wie wenn man ein Auto beim Auto erlernt, ein Auto ohne Motor ist auch kein Auto. Wenn ich damit nicht fahren kann, dann ist es eine Karosserie, das mag zwar aussehen wie ein Auto, aber damit kann ich nicht fahren, also ist kein Auto, nicht so kann man auch sagen. Ist zwar ein Auto von außen, aber in Wirklichkeit ist es kein Auto, weil man sich nicht damit bewegen kann. Und so ist auch im Glauben, wenn der nicht Werke nach außen bringt, dann ist er tot in sich selber. Wie bei der 2-Euro-Münze, sage ich es mal, den Konfirmanden halt nicht, die ist nur gültig, wenn beide Dinge bedruckt sind halt nicht, und so sind Glauben und Werke, gehören die zum lebendigen Christsein mit dazu. Drittens, der Glaube und die Werke sind beide Gaben Gottes. Also, dass wir glauben können an Jesus Christus, ist Produkt dessen, dass der Heilige Geist in uns ist und offenbart, dass Christus der Herr ist. Und durch den Heiligen Geist können wir glauben. Und das ist ein Geschenk. Das können wir nicht produzieren, das können wir nicht irgendwie uns intellektuell erschließen, sondern Gott gibt es uns. Wir können uns öffnen für Gottes Geist, aber dass Gott uns ihn gibt, aus Gnade seid ihr selig geworden durch Glauben. Und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Nicht ganz deutlich, also Glaube ist Gottes Gabe, sagt Paulus hier. Nicht aus Werken, also Glauben habt ihr nicht aus Werken, euch eure Rettung, damit sich nicht jemand rühre. Denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Auch das wissen Sie, ich zitiere diese Stelle auch manchmal, das ist eine ganz wichtige Stelle auf die christliche Ethik, halte ich. Auch die Werke sind vorherbestimmt. Damit sich auch niemand etwas einbilden kann, damit wir nicht rühmen können und können sagen, wir sind willenverhältnis, weil wir diese Menschen mit dir geholfen haben oder weil wir diese Spende gemacht haben oder weil wir diese tolle Predigt gehalten haben oder diese wunderbare Liebestunde gehalten haben, nicht? Oder weil du jetzt auch in die Welt gefahren bist, zwei Tage evangelisiert hast, nicht? Also, was alles nur geschenkt, wir dürfen das für Gott tun. Wir dürfen seine Gaben, die er uns gelegt hat, anwenden. Das ist was ganz Tolles, nicht? Glaube und Werke, beides sind Gaben Gottes. Das ist etwas ganz Wichtiges, halte ich, auch ganz wichtig gegen den Hochmut, den wir nicht haben sollen. Wir sollen demütig sein, zu sagen halt nicht, dass man sich da nicht überhebt. Das passiert ganz schnell, gerade bei den Pastoren, die denken, wenn was sie für Champions sind, wenn die Gemeinde wächst und sonst irgendwas, die klopfen sich insgeheim auf die Schulter nicht. Die müssen immer sich wieder auf den Boden schmeißen und danken, wenn sie sowas erleben, die Gemeindewachstum, dass sie dabei sein dürfen und dass Gott trotz ihrer Sündhaftigkeit durch sie wirkt halt nicht. Denn gute Werke sind nur Geschenk Gottes wie in der Glaube. Viertens, der Gläubige hat eine Verpflichtung zum Tun der guten Werke. Auch wenn das vorbereitet ist, wir sollen sie tun. Ich sagte ja, diese fünf Punkte, die sind nicht unbedingt direkt miteinander kompatibel halt, aber das sind ganz wichtige Aussagen eben zu diesem Verhältnis. Der Gläubige hat eine Verpflichtung zum Tun der guten Werke halt. Wenn wir gläubig geworden sind durch den Heiligen Geist, werden wir inkorporiert in den Leib Christi. Er ist das Haupt, wir sind die Glieder. Und wir haben dann eine Funktion. Und würden wir die guten Werke nicht tun, dann würden wir als Glieder am Leib Christi nicht die Funktion ausüben, zu der wir berufen sind. Aber wir sind ja Glieder am Leib und deshalb sollen wir unsere Funktion ausüben. Ob wir nun Finger, ob wir nun Magen, ob wir nun Ellenbogen sind, egal was es ist, wo unsere Funktion ist, die sollen wir tun. 1. Petrus 4, Vers 10 heißt es, dient einander. Ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat, als die guten Haushalter, der mancherlei Gnade Gottes. Auch hier ist wieder diese Verbindung, dass die Gabe, die wir haben, mit der wir dienen dürfen, eine Gnade ist, die Gott uns geschenkt hat. Und mit der sollen wir dienen. Das ist wunderbar auch, nicht? Dass man schauen darf als Mensch, was hat denn der Herr in mich hineingelegt? Nicht? Und unsere Gaben sind ja ganz unterschiedlich. Nicht? Wir sitzen hier zusammen, wir dürfen alle in einer Gemeinde an diesem Platz hier miteinander dienen, dem Herrn Jesus Christus. Und ich habe andere Gaben als ihr. Nicht? Und das Tolle ist zu sagen, wir zusammen funktionieren in dieser Gemeinde. Und wenn jeder sich einbringt mit seinen Gaben, werden wir umso weiter und umso mehr funktionieren. Leider ist es häufig so, dass viele Menschen ihre Gaben vergraben halt nicht, dass sie nicht einbringen ins Reich Gottes halt nicht, dass sie sie benutzen für ihre eigenen Dinge, aber dass sie nur sehr begrenzt, wenn überhaupt, einsetzen ins Reich Gottes halt nicht. Und die Bibel sagt deutlich, wir haben eine Verpflichtung, nicht dafür, weil Gott das jetzt erst uns hineingebracht hat. Sie gehören ja nicht uns. Dieser Körper gehört nicht mir. Er ist Gott. Ich bin Gott, das er mich macht. Aus der Erde, aus seiner Erde, die er gegeben hat. Ich bin mir auch abgerufen, hat nicht. Ich bin für eine Zeit lang Haushalter, hoffentlich guter Haushalter, nicht dessen, was Gott mir gegeben hat. Ich habe wie ihr eine Verpflichtung zu guten Werken. Und das als letztes, der Gläubige, also der im Glauben ist, muss Rechenschaft über seine Werke geben. Auch das wird eines Tages so sein, dass wir Rechenschaft geben müssen. Zwar nicht Rechenschaft insofern, dass auch abgerechnet werden muss, sondern, so nennen wir es die Gläubigen, sondern die Väter im Glauben, das genannt, das Preisgericht, das geschaut wird, was hast du mit deinem Leben gemacht? Was hast du mit den Gaben getan, die ich dich hineingelegt hat? Wie viel hast du genommen für dich? Wie viel hast du von der Zeit, von der Liebe, von dem Geld, die ich dir gegeben habe, verwendet für sinnlose Dinge? Und wie viel hast du ins Reich Gottes investiert? Jesus sagt das, und seht bloß zu, dass ihr mit den Gaben, die ihr habt, nicht, dass ihr euch damit die Schätze im Himmel sammelt, nicht, dass ihr gute Werke tut, nicht. Ich weiß nicht genau, wie das sein wird, aber das wird so sein, nicht. Da werden Dinge Ewigkeitsbestand haben von dem, was wir gemacht haben. Und ganz vieles, was uns in dieser Welt Welt so wichtig war, nicht? Das ist gar nicht so. Das ist nur Staub. Aber es gibt Dinge, die wir tun, durch Gottes Gnade im Heiligen Geist, gute Werke, die Ewigkeitsbestand haben. Und Gott wird mit uns darüber sprechen. Ich habe uns dieses Gleichnis mitgebracht, Matthäus 25, wo es um eben diese Frage geht, nicht, dass da die Menschen, die Knechte, die dort Zentner anvertraut haben, wieder zur Rechenschaft gezogen werden, nicht? Das ist ja aus dieser Endzeitrede, Matthäus 25. Es ist mit einem Menschen, der außer Landes ging, er rief seine Knechte und vertraute ihnen sein Vermögen an. Dem einen gab er 5 Zentner selber, dem anderen 2, dem dritten einen, je nach seiner Tüchtigkeit und zog fort. Zugleich ging der hin, der 5 Zentner Empfänger, und handelte mit ihnen und gewann weitere 5 dazu. Ebenso gewann der 2 Zentner Empfänger, hatte 2 weitere dazu. Der war einen Empfänger, der ging hin, hob ein Loch in die Erde und verbarg das Geld seines Herrn. Nach langer Zeit kam der Herr dieser Knechte und forderte Rechenschaft von ihm. Dann wisst ihr, wie diese Geschichte weitergeht. Wichtig ist, und das sagt dieses Gleichnis halt nicht, er vertraut ihm sein Vermögen an. Und auch das ist ein großes Geheimnis, durch das Gott unsündigen Menschen sein Bauernreich Gottes anvertraut. Also, manchmal denke ich, einen größeren Fehler konnte der Herr nicht machen, er hätte es doch selber machen können mit seinen Engeln, halt, das wäre für ihn schlimm gewesen, dann wäre das ganz anders gewesen. Aber das wollte und will Gott in dieser gefallenen Welt nicht. Nein, seine Entscheidung ist so gewesen, dass wir eben lebendige Steine an diesem Baugerüst sein sollen. Und dass wir entsprechend die Dinge, die uns hineingelegt sind, halt mitarbeiten sollen im Reich Gottes mit der Gabe, die Gott uns gegeben hat. Nicht? Und da werden wir eines Tages drüber sprechen. Da müsst ihr keine Angst haben, sondern auf dem Motto, also, weil, wenn ihr gläubig seid, seid ihr gerettet. Aber trotz alledem werdet ihr auch erkennen, und ich vor allen Dingen halt, wie viel verfehlt es in meinem Leben es gab, wie viele Gaben ich falsch eingesetzt habe. Und hoffentlich werde ich auch mal das ein oder andere sehen, was Ewigkeitswertbestand hatte halt nicht. Und darauf freue ich mich jetzt schon zu sagen, auf diese Ewigkeitswerte halt, die mich dann hoffentlich Bestand haben, wenn ich Rechenschaft über die Werke ablegen muss, die ich getan habe. Das 5 biblische Thesen zu diesem Verhältnis von Glaube und Werk nicht einfach miteinander zu vermitteln, aber ganz klare, wichtige Dinge, die uns das nochmal vor Augen führen, wie das entsprechend aussieht, dieses komplexe Verhältnis von Glauben und Werk. Ich habe dann einen Exkurs mitgebracht, und zwar zu einem ganz besonderen Werk, halt nicht, und zwar zum 10. Es gibt ja viele Werke, die zu tun sind, ob wir nun Liebe üben am nächsten halt. Aber eins ist ja ganz empfindlich, nicht? Da sind wir ja alle gleich, ich an allererster Stelle halt nicht, das ist unser Portemonnaie, nicht? Das ist ja für viele ein ganz großes Problem. Und ich sage das auch immer wieder, der Haupthinderungsgrund im Glauben, das ist ganz häufig das Geld. Und da möchte ich Ihnen ein paar Dinge sagen, einfach auch zum 10. zu diesem ganz besonderen Werk. Als erstes ist wichtig, der 10. ist jetzt nicht originär etwas Biblisches, sondern den 10. gab es auch schon in der Antike, in fast allen Völkern, bei den Babyloniern, den Phöniziern, den Persern halt nicht. Und das ist ein ganz wichtiges Zeichen gewesen, auch der Anerkennung immer wieder, wenn der 10. gegeben wurde, von jemandem Vergebenen gegenüber dem, der der Chef ist. Von den Vasallen zum König, von den Dienern zum Herrn. Zu sagen, das, was mir anvertraut, das mache ich deutlich in dieser Gabe. Dir steht ein Teil davon zu, was ich erarbeite, aber es dir letztlich gehört. Der 10. Schon bei Abraham, im ersten Buch Mose, ist es so, dass Abraham Melchisedek, dem König Salem, da haben wir schon mal drüber gesprochen, eine extra Stunde über Melchisedek, dass das Jesus Christus ist, der hier uns begegnet hat, nicht der König der Gerechtigkeit, der König des Friedens, dass er ihm den 10. gibt. Und der 10. zieht sich gerade im Alten Testament immer wieder durch. Da wird also ganz genau erklärt, wer wem den 10. zu geben hat. Und wichtig ist, dass letztlich immer wieder Gott derjenige ist, dem der 10. gehört hat, nicht? Mose 27 heißt, alle 10 dem Land gehören dem Herrn. Das Land Israel, als Israel, war eben dem Volk gegeben, das Land, in dem Milch und Honig fließt. Aber die Israeliten sollten zum Zeichen, dass das ausgedrückt wird, eben Gott es zurückgeben. Und das ist ein tiefes theologisches Zeichen. Es geht jetzt nicht um das Materielle. Gott hat es nicht nötig, dass irgendwelche Israeliten ihm ein bisschen Öl bringen, ein bisschen Dilemma oder sonst irgendwas. Sondern es ist wichtig für die Israeliten, dass die wussten, das ist alles nur Gabe. Das ist alles Geschenk Gottes, und das mache ich deutlich in dieser Geste, dass ich den 10. zurückgebe. Und auch wenn wir über unser Geld nachdenken, dann nicht deshalb, weil ein Pastor was verortet hat oder sonst irgendwas, sondern das muss diese tiefe Erkenntnis sein, die der Heilige Geist wirkt. Gott hat mir alles gegeben, das macht mich so glücklich, und das drücke ich in dieser Gabe aus. das, dass ich den Zehnten gebe. Der Zehnte diente im Alten Testament zur Unterstützung der Priester und der Leviten. Die Leviten wiederum waren verpflichtet, von ihrem Zehnten abzugeben an die Priester, aber auch das klappte im Alten Bund schon nicht richtig. Da mussten die Leviten häufig zurück auf ihre Felder, die mussten zurück bzw. zu ihren Verwandten halt, mussten dort arbeiten halt nicht. Und dadurch litt der geistliche Dienst in Israel. Dieser Zusammenhang wird an einigen Stellen auch immer wieder thematisiert, bei Nehemia, auch bei Malachi halt immer zu sagen halt nicht, weil ihr den Zehnten nicht gegeben habt, dann läuft es geistlich auch nicht und deshalb seid ihr verloren halt nicht. Das ist ein ganz großes Problem. Am Tempel des Herrn, das muss man sich vorstellen, das war eine Riesengeschichte, gerade zu den hohen Festtagen, wenn der Zehnte gegeben wurde. Also das war ja nicht so, dass damals eine Geldwährung bestand. Es gab zwar Silber und Gold, aber es war ganz häufig so, dass das eben in Naturalien abgegeben wurde. Und das könnt ihr natürlich oder Sie sich auch vorstellen, wenn dann so 10.000, 15.000 Menschen ankommen und die geben ihren Zehnten in Schafen, Tauben und Rinder, dann reden wir schon wirklich also von Massentierhaltung tatsächlich. Und so ist es auch gewesen. Halt. Also das führt eben auch zu diesen Dingen, dass zum Teil dann viel verkauft wurde. Deshalb sind ja auch die Wechsel im Tempel halt nicht, dass da Geschäfte getrieben wurden, weil das einfach gar nicht nach einem gewissen Punkt zu managen war. Halt. Jesus setzt diesen Zehnt eben im Neuen Testament als gängige Praxis voraus, aber er sieht darin auch eine ganz große Gefahr, nämlich einer so Art selbstgerechten Frömmigkeit. Das ist ja immer so bei einem guten Werk, man tut was und dann habe ich mich so ein bisschen freigekauft vom Zorn Gottes, beziehungsweise haben wir die Gnade Gottes bezahlt. Nicht? Das mache ich und jetzt aber muss das funktionieren, so wie ich im Kino einfach bezahlt habe und dann darf ich auch am Sitz sitzen und darf mal einen Film angucken. Nicht? Dafür habe ich einen Anspruch. Das ist aber ein komplett falsches Verständnis zu dem, was Zehnten angeht. Nochmal, da geht es darum, anzuerkennen, wer der Herr ist. Das drückt sich in dieser Geste aus. Das Neue Testament, wir haben auch schon darüber gesprochen, das Verhältnis von Geld bezeugt auch diesen Anspruch eben auf das ganze Leben, auf das ganze Geld. Sie kennen all diese Geschichten, halt nicht Hananias und Sapphira zu sagen, halt nicht, dass man darum geht, dass man sagt, wirklich das Ganze, der ganze Anspruch gehört im ganzen Leben. Alles letztlich ist ihm. Aber, und das ist jetzt über das Neue Testament hinaus, in der Kirchengeschichte hat man schon um 100, das bezeugt die Didache, das ist eine Gemeindeordnung, sehr, sehr altes, eine alte Schriftfall, von der wir es wissen, hat es schon den Zehnten gegeben, auch in den ersten Gemeinden halt. Und der Zehnte hat in der alten Kirche eine ganz, 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 ganz große Rolle gespielt halt nicht. Zunächst einmal wurden dadurch die Geistlichen bezahlt durch den Zehnten. Aber später wurde das eben auch übertragen auf den weltlichen Bereich, halt nicht, da ist ein Stück weit Steuersystem auch zugrunde gelegt, halt nicht. Und das war auch Grundlage dessen, als dann im Römischen Reich, aber später auch bei Karl dem Großen, halt nicht, das Verpflichtung für die Untertanen und für die Kirche geworden ist, halt nicht. Und es ist ein System gewesen, das unser christliches Abendland über 1000 Jahre geprägt hat. Über 1000 Jahre gab es hier bei uns von etwa 800 bis 1848 den Pflicht des Zehnten. Dazu waren alle verpflichtet, unsere Vorfahren halt nicht. Das ist erst seit 150 Jahren nicht mehr, dass der Zehnte nicht mehr abgegeben werden muss. An die Kirche, wenn sie in viele ländliche Gebiete kommen, zum Beispiel in den Kreuzen Waldeck, in der Landeskirche, wo ich mal mit der Nacht gemacht habe, da gab es das in allen Kirchengemeinden noch mit 10 Scheunen. 10 Häuser halt nicht, da haben sie häufig bei den Kirchen und auch große Gebäude gehabt, da mussten die Leute wirklich den Zehnten hinbringen. Und auch dort war es ganz häufig so, dass den Naturalien das abgegeben wurde halt nicht. Da gab es auch bestimmte Tage, wann der Zehnte gegeben werden musste halt, da wurde auch aus- und untergerechnet, wer wie viel halt nicht. So ein großer Bauer, der hatte ganz anderes zu geben, der hatte ganz andere Abgabenverpflichtungen halt nicht. Häufig wurde das mit Eiern, das ist übrigens so eine Sache, wo auch dann dieser Eierbrauch zu Ostern mit herkommt halt nicht, weil gerade zu diesen Dingen halt zu Ostern war so ein Tag, wo man auch das abzahlen konnte, eben in Eiern, das war sogar für die armen Leute eine Sache, wo der Zehnte letztlich gebracht wurde. Ich habe das noch erlebt in der Gemeinde, wo ich die Kamera halt, da waren 2 Bauern vor Ort und die hatten 10 Verpflichtungen, dass die eben gegenüber dem Pastor entsprechend, wenn die schlachteten, den Zehnten brachten. Und ich war damals Junggeselle halt, ich habe irgendwann jetzt bei mir in der Tür und dann kamen die und dann brachten die Wurst und hier so Blutwurst und Leberwurst rein, kam ich gesagt, kann ich gar nichts mit anfangen. Ich habe gesagt, das geht so an. Das ist schon immer so gewesen, das war bei uns so, das werden wir nicht mehr ändern, also wenn das nicht aufgeben, einfach so gebracht so, dann hatte ich da so einen ganzen Haufen Dinge, die ich ja gar nicht alle verarbeiten konnte. Also das ist so erzählt so aus der Geschichte. Wir haben das so ein bisschen verloren, auch in den Landeskirchen gab es das noch eine Weile. Die Finanzierung der Landeskirchen wurde ja umgestellt. Nicht? Früher das bei jeder Gemeinde selber. Viele Landeskirchen haben sich direkt kompensiert mit ihren Gemeindegliedern und Kirchengemeinden finanziert. Heute haben wir dieses System in den Landeskirchen, dass eben 8 oder 9%, je nachdem in welcher Landeskirche sie sind, auf die Lohnsteuer bzw. die Einkommensteuer draufgeschlagen wird. Aber in den Freikirchen, da haben wir es häufig noch so, dass da ausgegangen wird, dass dort gesagt wird, ja, von unseren Gemeindegliedern verlangen wir den Zehnten. Und ich halte das auch für richtig, und sagt das jetzt, nicht als Zwang. Also wenn einer von Ihnen sagt, ich sehe das anders, da ist jetzt also kein elendes Gesetz, wie ich sage, du musst glauben, dass Jesus Christus war, für also Gott ist es, sonst kannst du nicht sündig werden. Das ist jetzt meine persönliche Auffassung. Für richtig zu sagen, dass ich das in Anerkennung der Heiligkeit Gottes auch in Weiterführung dessen tue, was in der Bibel einfach praktiziert wurde, zu sagen, zu wissen, alles, was ich habe, gehört eh Gott. Und ich drücke das ein Stück weit aus, indem ich das wirklich ausdrücke, indem ich Gott den Zehnten gebe halt. Nicht, dass ich jetzt sage, was lasst du uns auf, alle aufgeführt jetzt sondern auf dem Motto, alles den Zehnten an St. Martin, ich weiß nicht, sondern zu sagen, nicht als Geldgenerierung, sondern zu sagen, als Zeichen dessen zu sagen, dieses gute Werk, nicht zu sagen, damit ich irgendetwas bewirke, damit mir wieder was getan wird, sondern zu sagen, aus meinem lebendigen Glauben heraus, nochmal, das wird das Verhältnis von Glauben und Werken, erkenne ich an, alles, was ich habe, gehört mir ihm, mein Haus, mein Geld, meine Zeit, meine Liebe, alles gehört ihm. Und ich will das ein Stück weit für mich selber zum Ausdruck bringen, indem ich das zurückgebe. Das ist ganz wichtig. Denn wenn wir und wenn Sie den Zehnten geben sollten oder wollten, tun Sie immer aus Freiwilligkeit, aus Freudigkeit heraus. Wenn ihr da blockiert seid, so nach dem Motto, oh, ich tue es gar nicht gerne. Oder aber, wenn ihr denkt, damit irgendetwas erreichen zu können, halt nicht, dann lasst es bleiben. Halt nicht. Dann lasst euch das im Glauben zurüsten, aber dann tut es nicht. Aber es ist ein Zeichen wirklich der Anerkennung, was aus dem Glauben herauswirkt, dieses ganz besondere gute Werk des Zehnten. Ja, jetzt wenden wir uns dem Heidelberger zu, der noch einmal einen besonderen Blick auf dieses Verhältnis wirft hat, das Verhältnis von Glauben und gute Werke. Die Frage 86, das ist vielleicht auch nochmal erwähnenswert an dieser Stelle. Der Heidelberger Katechismus hat eine Dreiteilung. Das ist auch so eine beliebte Frage bei den Theologen, wenn die umgesetzt sind, also wir müssen da lutherische Katechismus aufgebaut hat, nicht, das muss aufgesagt werden. Und diese Heidelberger aufgesagt, nicht in der Dreiteilung. Der lutherische Katechismus, der hat eine Fünfteilung halt. Und der Heidelberger hat eine Dreiteilung. Der hat das Menschen Elend, das Menschen Erlösung, das Menschen Dankbarkeit. Und der dritte Teil des Heidelberger Katechismus beginnt hier im Punkt 86. Da geht der dritte Teil des Heidelberger los. Der hat ja insgesamt 129 Fragen halt. Kommt jetzt alles zum Thema Dankbarkeit. Also das Menschen Elend, Erlösung, Dankbarkeit. Haben Sie vielleicht schon mal gemerkt, so 2, 3 Predigten, die ich in den letzten Jahren gehalten habe, waren auch immer wieder so aufgebaut, halt nicht. Das ist ein ganz wichtiges, ein sehr gutes System, halt nicht, diese Dinge zu bedenken. Ganz tiefe theologische Weisheit, die dort aufgebaut ist. Wie gesagt, hier beginnt es mit der Dankbarkeit. Und die Frage 86 lautet: Da wir nun aus unserem Elend ganz ohne unser Verdienst aus Gnade durch Christus erlöst sind, warum sollen wir gute Werke tun? Hier sehen Sie auch nochmal, diese beiden ersten Teile des Heidelberger werden hier aufgenommen. Da wir nun aus unserem Elend, da hat eben der Heidelberger zuerst darüber gesprochen, dass der Mensch verloren ist, dass er gar nichts tun kann zu seiner Rettung, aber dass eben Jesus ohne unser Verdienst aus Gnade uns erlöst hat, warum sollen wir gute Werke tun? Das ist die Frage. Also wenn alles erledigt ist, wenn wir erlöst sind, wenn wir aus unserem Elend erlöst sind, warum denn nur noch gute Werke? Können wir noch bei der Dogmatik bleiben? Da brauchen wir nichts mehr zu tun, ist doch alles schon erledigt, halt nicht. Das ist ganz wichtig. Da gibt jetzt der Heidelberger Katechismus eine, wie ich finde, ganz tolle Antwort drauf. Ich habe diese Antwort fett gedruckt, ich lese sie einmal ganz vor und dann wollen wir uns noch einmal im Einzelnen dem zuwenden und mit dem Bibel stellen. Antwort: Wir sollen gute Werke tun, weil Christus, nachdem er uns mit seinem Blut erkauft hat, uns auch durch seinen Heiligen Geist erneuert zu seinem Ebenbild, damit wir mit unserem ganzen Leben uns dankbar gegen Gott für seine Wohltat erweisen und er durch uns gepriesen wird. Danach auch, dass wir uns selbst unseres Glaubens aus seinen Früchten gewiss werden und mit einem Leben, das Gott gefällt, unseren Nächsten auch für Christus gewinnen. Eine schwere Antwort, aber die Mission wirklich zu betrachten. Warum sollen wir gute Werke tun? Und da hat der Heidelberger
seinen Heiligen Geist erneuert zu seinem Ebenbild, damit wir mit unserem ganzen Leben uns dankbar gegen Gott für seine Wohltat erweisen und er durch uns gepriesen wird. Und dazu führt genau zu dieser Stelle der Heidelberger eine ganze Menge Bibelstellen an. Erstens, 1. Korinther 6, Vers 20. Ihr seid teuer erkauft, darum preist Gott mit eurem Leibe. Leib meint hier tatsächlich nicht nur, dass wir sagen, irgendwie zu seiner Ehre machen wir Tanz oder sowas, sondern zu sagen, mit allem, was uns groß macht, halt. Nicht alles, was unser Leben ist, halt, das wollen wir Gott mitpreisen. Römer 6, Vers 13. Auch gebt nicht der Sünde eure Glieder hin als Waffen der Ungerechtigkeit, sondern gebt euch selbst Gott hin als solche, die tot waren und lebendig sind, und Glieder Gott als, und eure Glieder Gott als Waffen der Gerechtigkeit. Römer 12, 1 bis 2. Ich ermahne euch nun, liebe Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig ist. Das ist euer vernünftiger Gottesdienst. Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute, Wohlgefällige und Vollkommene. Matthäus 5, Vers 16, Predigt: So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. 1. Petrus 2, Vers 5, das letzte Bibelwort, das angegeben ist. Und auch ihr als lebendige Steine erbaut euch zum geistlichen Hause und zur heiligen Priesterschaft, zu Opfern, geistliche Opfer, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. Auch hier wieder der Zusammenhang, Jesus hat sie durch, also zunächst erstmal bewirkt. Also das ist wichtig, dass der Heidelberger das betont, was die Schrift eben auch ganz deutlich macht. Dass wir aus Dankbarkeit gegenüber Gott unsere guten Werke tun. Das ist ganz wichtig. Wenn wir uns anderen Menschen zuwenden, dann nicht, weil die so gut, so nett sind oder sonst irgendwas, sondern wir sind dankbar gegenüber Jesus Christus. Er hat uns das so reich geschenkt, dass wir das einfach nur weitergeben wollen, nicht? Um ihm die Ehre zu geben. Sie kennen diese Geschichte vom Schalksknecht, Matthäus 18, wo gar ein Mann riesige Schulden hat, 10.000 Silber bei einem König, hat nicht, der fordert Rechenschaft. Und zieht ihn zu sich und sagt, gib mir alles zurück. Er sagt, das habe ich nicht. Er sagt, okay, dann schmeiße ich dich und deine Kinder in die Schuldsklaverei. Und dann fängt er an, um Erbarmen zu sprechen, hat nicht. Und dann wird er freigesprochen. Also ist einer, das sagt die Bibel, quasi glauben. Er bittet Gott um Erbarmen, tut Buße über seine Schuld. Und dann spricht er ihm frei. Dann geht dieser Mann, der freigesprochen ist, raus und trifft einen, der 100 Silbergroschen schuldet, nicht? Und den packt er und guckt, er sagt, gib mir die 100 Silbergroschen nicht. Dann sagt er, ich kann es im Moment nicht warten, dann war ich ja keiner Erbarmen. Und lässt diesen Mann in den Schuldkopf schmeißen. Und da wird der König sauer und bestraft ihn wiederum. Das ist ein kleines Beispiel zu sagen für unsere guten Werke. Wenn Gott an uns gut behandelt hat, und zwar so unendlich und überwältigend, obwohl wir es nicht verdient haben, wenn er auf Gott hat, was er gut für uns verkostet hat, uns erlöst hat, nicht? Also hier ist ja in dieser Frage genau gesagt, mit den Bibelstellen der Zusammenhang von guten Werken und Erlösung, die tun wir, weil wir erlöst sind. Wenn ich nicht Christ wäre, da würde ich keinen Cent spenden für irgendein hungerndes Kind in Afrika. Da bitte ich, was interessiert mich das denn? Da habe ich gar nichts mit zu tun, muss ich selber sehen, dass ich durchkomme. Ich kann jedem das sagen, wenn du nicht Christ bist, dann bitte, gibt es nur eins, Nietzsche, das wiederhole ich immer wieder. Die Ethik von Nietzsche, dann liest du das halt, der Wolle der anderen zu werden halt nicht. Nur da ist kein Moral, darf nicht geknechtet werden. Das ist wirklich das Absolute, der Egoismus pur, die Selbstdurchsetzung. Aber bitte, alles andere macht keinen Sinn. Alles andere dazwischen ist totaler Schwachsinn. Entweder das eine oder das andere. Entweder Jesus stimmt oder Nietzsche. Nietzsche stimmt nicht, das ist klar. Aber alles andere macht intellektuell überhaupt keinen Sinn. Das sind Leute, die können das nicht herstellen, zu sagen, warum sie gute Dinge tun. Wir wissen es, weil wir dankbar sind gegenüber Jesus Christus und weil er es uns gesagt hat. Das ist das Erste. Wir tun gute Werke aus Dankbarkeit gegenüber Gott. Das ist das erste Wichtige für die guten Werke. Das Zweite, was der Heidelberger sagt, warum wir gute Werke tun sollen, wegen meiner Heils- und Glaubensgewissheit. Das ist ganz spannend, nicht? Das ist, gleich kommen wir noch zu den Mitmenschen, das wird mir vielleicht auch sagen, aber nein, der Heidelberger richtet hier etwa einen Finger drauf, was ganz wichtig ist für die guten Werke. Wir brauchen die für unsere eigene Heilsgewissheit und für unsere eigene Dazu werden drei Bibelstellen angegeben. Darum, liebe Brüder, bemüht euch desto mehr, eure Berufung und Erwählung festzumachen. Denn wenn ihr dies tut, werdet ihr nicht straucheln. Das war im zweiten Petrusbrief. Das heißt, wenn wir nicht gute Werke tun, wenn wir unserer Berufung gemäß nicht leben, werden wir früher oder später den Weg des Widerstands gehen und dann straucheln. Matthäus 7, Vers 17 bis 18, die Stelle, die ich vorhin schon erwähnte, Jesus sagt in der Bergpredigt: Jeder Baum bringt gute Früchte, aber ein fauler Baum bringt schlechte Früchte. Ein guter Baum kann nicht schlechte Früchte bringen und ein fauler Baum kann nicht gute Früchte bringen. Ein letztes Wort, was der Heidelberger anführt, Galater 5, Vers 22 bis 23, die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanft und Keuschheit. So. Der Heidelberger meint hier und die Bibel damit natürlich, das sind diese Stellen, wenn ich gute Werke bringe, sage ich nicht nur Gott Dank dafür, das ist das Wichtigste, sondern ich kann mir auch selber sicher sein, dass mein Glaube in Ordnung ist. Das heißt, wenn ich bei mir selber den Glaubens-TÜV anlege, und das müssen wir immer wieder tun, nicht der Pastor macht das bei euch, nicht irgendjemand anders, der rumgeht, ich sage das immer wieder mit dem Glauben mit und stelle dann fest, hier 80%, hier 70%, aber da hinten vielleicht sind es nur 40%, das gilt nicht, sondern wir selber prüfen uns. Aber wenn wir uns selber prüfen, dann ist das ein Kriterium, nämlich dass aus unserem Glauben, unserem Leben auch gute Werke erwachsen. Nicht, dass wir uns irgendwas darauf einbilden, sondern dass wir wirklich objektiv gucken auf unser Leben. Ist das wirklich in Ordnung? Sehen wir da wirklich gute Werke? So wie ein Apfelbaum. Wenn ein Apfelbaum gesund ist, dann wird er um die Zeit entweder schon bald getragen haben oder er ist jetzt noch voll der Apfel. Wenn man keinen Apfel drauf hat, dann stimmt da irgendwas nicht. Und so ist es mit unserem Glauben. Da können wir selber gucken. Da können wir uns selber prüfen, können sagen, ja, wo sind denn die guten Werke, die Gott durch den Heiligen Geist in meinem Leben gewirkt hat? Wo ist denn das wirklich Besondere? Da können wir schauen. Da dürfen wir dann selber auch sagen, sind wir damit zufrieden oder nicht? Aber wenn wir das betrachten, die Werke sind da, deshalb sind die so wichtig, dann dürfen wir das auch als Heilsgewissheit haben. Wenn wir fähig zur Liebe sind, wenn wir Freude haben, wenn wir Friede, Geduld, Freundlichkeit haben, Güte, Treue, Sanftmut, dann ist das etwas, was Gott in uns wirkt. Und wir dürfen sicher sein, halt nicht unseres Glaubens gewiss sein, dass wir an dem Punkt in Ordnung sind. Das ist eine Prüfung, das ist etwas ganz Wichtiges, wo wir selber auch was Positives mit hinausnehmen können für unsere eigene Heils- und Glaubensgewissheit. Nicht? Das ist ganz wichtig. Also diese guten Werke, nicht nur Dankbarkeit gegenüber Gott, sondern auch uns selbst gegenüber. Ganz wichtig. Und eine dritte Ebene, die der Heidelberger benennt, warum wir nun gute Werke tun sollen und mit einem Leben, das Gott gefällt, unseren Nächsten auch für Christus gewinnen. Die guten Werke wegen der Mission der Ungläubigen. Auch das benennt die Bibel, sind zwei Stellen angefügt, man hätte auch mehr nehmen können, aber da beschränkt er sich auf zwei. 1. Petrus 2, das ist im Wort, das haben wir auch schon mal zitiert, das gefällt mir so gut, weil es ein bisschen darüber ist eigentlich. Das ist der Wille Gottes, dass er mit guten Taten den unwissenden und törichten Menschen das Maul stopft. Das ist meine Aussage, nicht? Also die ist jetzt nicht von mir, wenn ich es jetzt so falsch bin, zu sagen, was du sagst, das ist ein bisschen ungerecht, du musst ein bisschen hier provinzweit, du musst ein bisschen hanseatisch ankommen. Nein, das ist der Heilige Geist, der Petrus das schreiben lässt. Nicht mit guten Werken sollen wir den Unwissen des Maul stopfen. Und das ist tatsächlich auch eine Sache, das ist ja ganz schwierig, wenn man Menschen hat, die wirklich vieles richtig machen, dann wird es schwierig, die zu kritisieren, halt nicht, dann weglieben, nicht? Das ist so eine Sache. Also das ist ein Prinzip, wir müssen mit guten Werken andere Menschen überzeugen. Das hat Gandhi. Gandhi ist zwar kein Christ gewesen, Gandhi kannte aber die christliche Ethik. Und dieses Prinzip hat Gandhi erkannt und hat gesagt, auf gar keinen Fall dürfen wir gegen die Briten kämpfen. Wenn wir Waffen in die Hand nehmen, dann haben wir keine Chance. Dann schlagen die zurück, dann machen die uns platt. Wir müssen jede Aggressivität mit absoluter Friedfertigkeit begegnen, halt nicht, dann hören die immer auf. Das ertragen die nicht. Und dann gibt es Berichte halt nicht, also bei diesen Geschichten, die gemacht haben, auch als Gandhi sich dann vor die Kommandantur gesetzt hat, Kommandantur, und dann haben die Leute rausgeschickt, haben die verprügeln lassen, einsperren lassen, halt nicht, da hat sie nicht gewehrt, auf die Leute nicht, dass die Soldaten das immer nicht bekommen, die haben dann nicht gemordet, aber das machen wir nicht. Die prügeln die nicht kaputt, halt nicht, das geht irgendwie nicht, die tun uns nicht, die reden auch gut mit uns nicht, das ist irgendwann tatsächlich, da ist etwas drin, und das sollen wir auch, wir sollen das tun, mit guten Werken den unwissenden Leuten das Maul stopfen. Werke, dem Erlösungswerk Jesu Christi nicht die Ehre geben, sondern ganz, von ganz anderen Dingen geleitet sind, nicht? Dann fällt es den Menschen ganz leicht, nicht zu sagen, aber wegen dem nicht, deshalb nicht. Erlebe ich immer wieder, wenn ich mit Menschen spreche, das kennt ihr vermutlich auch nicht, wenn man von Jesus spricht, nicht, und die Leute immer weiterkommen, sie glauben damals nicht, mein Vater nicht, und der hat mich damals geschlagen, der hat mich damals zum Schlüssel nach mir geworfen, und so. Und dann verbergen sie es, das ist zwar kein Argument, nicht, aber das sind die Dinge, die Leute zum Anlass nehmen. Und andersrum, wenn man wirklich Menschen nachgeht, etwas Gutes tut, nicht, tatsächlich, dann öffnet man tatsächlich nicht auch die Möglichkeit, das Evangelium wirklich den Menschen zu erreichen. Dieses alte Evangelistenwort, Ehrung vor Bekehrung. Menschen was Gutes. Und du bereitest den Nährboden halt nicht dafür, dass das Evangelium auch aufgehen kann. Etwas ganz Wichtiges. Also Petrus 3 heißt es, desgleichen sollt ihr Frauen euch euren Männern unterordnen, damit auch die, die nicht an das Wort glauben, durch das Leben ihrer Frauen ohne Worte gewonnen werden, wenn sie sehen, wie ihr Reinheit und Gottes Furcht lebt. Auch hier wieder die guten Werke, die abverlangt werden, in dem Fall von den Frauen halt, dass sie sagen, angeben soll das abgesehen werden, halt nicht, damit auch ohne Worte Dinge gewonnen werden können. Und jetzt ist es so, also unsere Taten, die predigen manchmal mehr als das, was wir sagen. Das ist ganz wichtig als Christen, das ist ganz wichtig. Und da sollen wir uns immer wieder auch betrachten, zu sagen, können Menschen auch an deinem Leben absehen, dass du Christ bist. Ich sage euch und Ihnen ganz ehrlich, das ist bei mir häufig nicht der Fall. Also klare Dogmatik, klare Lehre, gar keine Frage. Aber ich lasse mich immer vom Widersacher verführen, dass ich mich auch bei meinen Taten, auch bei der Beurteilung, die ich tue, einfach von Dingen lenken lasse, halt nicht, die nicht Jesu Christi gemäß sind. Und da muss ich mich immer wieder auch vom Herrn korrigieren lassen. Und da muss ich immer wieder bitten, auch um den Heiligen Geist, dass nicht so meine eigene Aggressivität, mein eigener vermeintlicher gesunder Menschenverstand mich leidet, sondern immer wieder Gottes guter Geist, Gottes Liebe. Nicht, weil es die anderen verdient haben, das sagt es mir auch ganz klar nicht. Nein, fürs Reich Gottes, nicht? Das ist auch so eine Sache. Wenn ich das verstanden habe, dann fällt es mir schon immer leichter nicht. Also jemand, der falsch liegt oder was getan hat, das fällt mir auch nicht so schwer, nicht, den dann auch wirklich lieb zu haben, halt nicht. Aber das muss mir der Geist immer wieder zeigen, fürs Reich Gottes, deshalb auch an ihm gute Werke tun. Und das finde ich ist eine ganz tolle Sichtweise auf das Heil oder der Katechismus, es halt nicht zu sagen, warum man gute Werke tun soll, eben aus dieser dreifachen Begründungszusammenhang, der erste wichtigste Grund eben, aus Dankbarkeit gegenüber Gott, gegen seines Erlösungswerkes, das ist die Grundlage. Als zweites für uns, damit wir, wenn wir unsere eigenen guten Werke sehen, tatsächlich auch darüber sehen, jawohl, da ist was in Ordnung, beziehungsweise wenn wir nicht sehen, dass wir auch merken, nicht, da stimmt da was nicht. Und das ist ganz wichtig, denn jetzt nicht, wenn ihr keine guten Werke habt, dann euch in Bewegung setzt, dann müsst ihr das und das und das machen, das habe ich immer wieder gesagt, sondern ihr müsst euch erst zurüsten lassen, halt nicht, dass ihr wirklich im Geist wieder gesund seid, dass vielleicht die Sünde beseitigt ist, dieses Fließen des Heiligen Geistes beseitigt, damit das passiert. Und als drittes wichtig, das gute Werk eben, damit eben auch durch unsere guten Werke ungläubige Menschen auch ein Stück weit mehr erreicht werden können, eben vom Wort Gottes. Das noch einmal diese Frage, diese Beantwortung, diese dreiteilige Antwort eben auf die Frage, da wir nun aus dem Elend ganz ohne Verdienst aus Gnaden durch Christus erlöst sind, warum sollen wir gute Werke tun? Ich hoffe, dass ihr und dass Sie das ein Stück weit vielleicht aus der Bibel über den Heidelberger Katechismus neu gehört habt, warum ihr gute Werke tun sollt. Diejenigen, die uns über das Internet zugeschaltet sind, über das Telefon, denen wünsche ich an dieser Stelle einen gesegneten Abend. Verabschiede mich von Ihnen und wir werden uns wiederhören, so Sie wollen, und einschalten am nächsten Mittwoch.